Ja, wollt ihr auch Apostelgeschichte live erleben? Spannend, das gibt's nicht nur in Afrika, sondern es gibt's auch bei uns. Du musst nicht weit reisen, du kannst daheim bleiben und darfst Apostelgeschichte live erleben. Und was es dazu braucht, ist ein hingegebenes Herz. Ein Herz, das das eigene Leben nicht wichtig nimmt, aber das Leben Jesu einfach weitergibt und das so wie diese Apostel so erfüllt sind mit dieser Gegenwart Gottes, mit dem Heiligen Geist, die so brennen dafür, dass Jesus in ihrem Land verbreitet wird, dass Jesus angenommen wird, dass Jesus der Herr wird über Menschen. Das war ihr Verlangen und diese Botschaft, die sie in sich getragen haben, die hat sie einfach angetrieben und angefeuert, den Menschen diese Botschaft zu geben und so. Das ist Apostelgeschichte und das dürfen wir heute und da leben. Und darum machen wir das auch mit diesen 42 Tagen. Weil da, wo wir sein Wort weitergeben, wo wir Menschen erreichen wollen, wo unser Herz überfließt zu den Menschen, da kann Gott auch sich zeigen. Und das sehen wir auch in der Apostelgeschichte, dass immer Zeichen und Wunder dem Wort gefolgt sind. Also Gott hat sein Wort immer bestätigt mit Zeichen und Wunder. Und das andere, was wir lesen in Apostelgeschichte 13, dieser letzte Vers, da wo die Jünger, die Apostel noch in Antiochia waren, da haben sie mächtig Verfolgung erlebt. Das kann uns auch passieren, ist auch Teil der Apostelgeschichte. Nicht nur, dass Menschen zum Glauben kommen, dass mächtige Zeichen und Wunder passieren, dass Gott dich verwendet in Autorität und in Kraft, sondern dass Menschen gegen dich aufstehen. Dass sie sagen, hey, was tust du da? Mit Gott wollen wir nichts am Hut haben und dich verfolgen und gegen dich ankommen. Und bei Paulus und Barnabas, die auf dieser Missionsreise da sind, die haben das sogar auch körperlich erlebt, dass Menschen gewalttätig waren ihnen gegenüber. Aber in Apostelgeschichte 13 lesen wir auch, obwohl diese Verfolgung war, der letzte Vers, der da drinnen steht, heißt, dass sie und die Gläubigen oder die Jünger wurden von Freude und dem Heiligen Geist erfüllt. Ich meine, die haben sich gefreut. Die waren so voller Freude über das, was Gott getan hat, dass sie schier ausgeflippt sind und da in diese Fußstapfen von Barnabas und Paulus getreten sind und auch gleich wieder das Evangelium weitergegeben haben. Und und oft trotz dieser Verfolgung, die sie erlebt haben. Und Verfolgung hat für diese Männer und Frauen bedeutet, dass sie vielleicht sogar in der Familie entzweit worden sind. Die einen diesen Glauben, diesen Weg des Glaubens, diesen neuen Weg mit Jesus Christus gegangen. Andere sind diesen alten Weg, auf diesem alten Weg geblieben, mit diesen Juden, mit diesen Gesetzlichkeiten der Juden. Und so hat es eine Spaltung gegeben. Es steht sogar drinnen, dass das Volk geteilt war. Und das bedeutet, dass sie teilweise ihre Jobs verloren haben, dass sie angegriffen wurden auf der Straße. Aber nichtsdestotrotz haben sie einfach waren sie dem Glauben treu und haben ihr Leben nicht geliebt, sondern ihren Herrn und König und Gott, der in ihr Leben gekommen ist. Den haben sie mehr geliebt als ihr eigenes Leben. Wow. Und so geht's weiter in der Apostelgeschichte, wo sie dann von Antiochia weggegangen sind. Das ist da, wo eben diese Apostelgeschichte 13 noch war. Haben Paulus und Barnabas, die sind ja auch vertrieben worden. Sie haben ihnen angedroht, sie werden sie steinigen. Dann sind sie hinausgegangen von Antiochia und haben ihren Staub von den Füßen geschüttelt. Das, was gegen sie gekommen ist, das haben sie einfach abgeschüttelt. Das sollen wir auch manchmal tun. Wenn Dinge gegen uns kommen und wir wissen, dass uns der Feind nur blockieren und hindern will, dann sollen wir das einfach von uns abschütteln. Das hat nichts mit uns, hat nichts mit Jesus zu tun. So bleib locker, schüttel das ab, geh weiter deinen Weg und geh weiter und sei einfach treu und gehorsam auf dem Weg, den Gott dir gezeigt hat. In Apostelgeschichte 14 geht's weiter. Und die haben mir das so bildlich vorgestellt, wie diese zwei, also in Apostelgeschichte 14 wird sogar der Barnabas, obwohl er ja gar nicht Teil dieser 12 offiziellen Apostel war, wurde da auch als Apostel bezeichnet. Und die zwei Männer Gottes, ich stelle mir das so vor, wie die durch dieses Land gewandert sind. Ich meine, von Antiochia, wo sie waren, bis Ikonien. Die sind von Antiochia, seht ihr das da oben? Da gibt's auch ein Antiochia, aber das ist nicht das Rechte, sondern das ist da in Asien. Da waren sie oben, dann sind sie nach Ikonium oder Ikonia gegangen. Wisst ihr, wie weit es war? Ah, da steht sogar, wo steht es? Ah, da. 140 Kilometer. Ich meine, da brauchst du ja schon irgendwie... Also ich weiß nicht, wie sie gegangen sind. Auto haben sie keins gehabt. Ihr habt zumindest einen LKW, der auch nicht immer funktioniert. Aber die sind... Ich glaube, dass sie zu Fuß gegangen sind. Hat jemand eine andere Idee? Pferde, Esel, Kutsche, keine Ahnung. Ich glaube, dass die tagelang auf diesem Weg unterwegs waren und irgendwo übernachtet haben. Aber was ich auch glaube und was ich so vor meinen Augen gehabt habe, auch wo ich das vorbereitet habe, die waren voller Freude und Begeisterung und Vorfreude auf diese Stadt, wo sie hinkommen, um diese Botschaft wieder zu erzählen. Ich glaube, dass sie so erfüllt waren mit dem Heiligen Geist, dass sie so einfach sich gefreut haben, auch auf dem Weg zu gehen, Loblieder gesungen haben und einfach sich aufgemacht haben, als diese Botschafter Jesu Christi zu sein. Sie kommen, also ich werde jetzt dann nur vielleicht den letzten Teil lesen von diesem Apostelgeschichte 14. Einfach nur kurz, wo sie da die in Apostelgeschichte hingewandert sind, also von Antiochia nach Ikonien. 140 Kilometer. Es sind viele Zeichen und Wunder geschehen. Aber eben, wie wir schon gesagt haben, die Volksmenge hat sich da geteilt. Viele sind gegen diese neue Lehre, gegen diese Apostel aufgestanden und haben ihnen angedroht, sie zu steinigen. Dann sind sie auch von dort weg und sind weiter nach Lystra. Und das ist 35 Kilometer, ist ein bisschen näher. Aber, und da geschieht das, was die Andrea schon erzählt hat. Dieser Lahme, und das hat mich so beeindruckt, dieser Paulus, der hat da gepredigt, der hat feurig gepredigt, wie immer, diese Botschaft von Jesus Christus, und er sieht diesen Mann. Und er sieht ihn, wie er da sitzt, und er sieht Glaube in seinen Augen. Und ich habe mir gedacht, wow, was sieht Jesus, wenn er mich anschaut? Was würde Paulus sehen, wenn er mir in die Augen schaut? Würde er auch Glauben finden? Ja. Amen. Bei dir? Aber dieser Mann hatte nicht nur Glaube für, dass er aufstehen konnte. Er hatte Glaube. Ich meine, er hatte einfach Glaube. Und dieser Glaube hat bewirkt, dass er vollkommen wiederhergestellt ist. Dieses Wiederherstellen oder diese Heilung, die da steht, das bedeutet nicht nur, dass er körperlich geheilt wurde, dass er aufgestanden ist, sondern dieses Wort geheilt heißt eigentlich in diesem Zusammenhang so-so. Manche kennen das Wort so-so schon. Das heißt vollkommen befreit, geheilt, wiederhergestellt und völlig in Kraft erneuert und zu einem neuen Menschen gemacht worden. Das ist das, wenn du dich bekehrst und wenn du diesen Heiligen Geist empfängst und wenn du völlig verändert und wiederhergestellt und erneuert wirst, aber auch geheilt und befreit wirst. Das ist dieses So-So und das hat dieser Lahme da erlebt. Und so dieser Lahme und auch viele andere in diesem Lystra haben Paulus gehört. Und die einen, die eben nicht zum Glauben gekommen sind, wie kann das geschehen? Die einen werden gläubig und die anderen stellen sich total konträr dagegen. Ich glaube, dass die Ursache ist, dass sie mit ihrem Herzen verschlossen waren. Dass sie ihr Herz zu diesem Wort nicht geöffnet haben. Aber wenn du das Wort, wenn du dein Herz öffnest und das Wort hörst, dann bewirkt es Glaube in dir. Dann bewirkt es Glaube, der dich verändert. Und so ist dieser Lahme völlig wiederhergestellt worden. Er hat sein Herz völlig geöffnet für das Wort von Paulus. Das Zweite, was geschehen ist in dieser Stadt, recht interessant, da waren auch Männer und Frauen, die an diese Götter geglaubt haben, Zeus und Hermes, wie auch immer die heißen. Und aus einer Uraltgeschichte gibt's da, sind sie einfach zu diesem Aberglaube gekommen. Und sie wollten nach dieser Heilungs, aufgrund dieses Heilungswunders haben sie gedacht, ja, der Paulus und der Barnabas sind jetzt diese Götter, die schon von früher einmal in der Stadt waren und jetzt wieder gekommen sind. Und aufgrund dessen wollten sie sie einfach auch anbeten und ihnen opfern. Interessant ist, dass dieselben Männer und Frauen, die diese zwei Apostel zuerst als Götter erheben wollten, sie dann kurze Zeit später dann gesteinigt haben. Also Tatsache ist, dass und zwar darum, weil Juden von Antiochia gekommen sind und diese Menschen so infiziert haben mit Anklage und dieses so einen Aufruhr gegen diese zwei Apostel gebracht haben, dass sie dazu bewegt haben, sie zu steinigen. Und im Englischen heißt es, und ich denke mal, das ist auch uns, wir müssen vorsichtig sein mit unseren Worten. Diese Juden, die gekommen sind von Antiochia, die haben wie ein Gift verstreut. Und das heißt, und das steht auch in Apostelgeschichte 4, zwischen 1 und 20 steht da, dass sie die Leute aufgewiegelt haben. Und in der englischen Übersetzung heißt es, dass sie they poisoned their minds against the brothers. Das heißt, die haben wie Gift verstreut gegen diese Apostel. Und haben den Paulus dann gesteinigt. Wir lesen da drinnen dann nicht, was wirklich passiert ist, ob die Gläubigen dann für ihn gebetet haben. Wir lesen nur, dass diese Gläubigen sich um diesen Paulus geschart haben. Und dieser Paulus ist plötzlich wieder aufgestanden und wieder zurück in die Stadt gegangen. Ich meine, das selber ist schon ein Wunder, oder? Die Juden, die ihn gesteinigt haben, die sind weggegangen, weil sie gedacht haben, ja, jetzt ist er tot. Dann kommen die Jünger, die gläubig geworden sind, der Barnabas, stellen sich um ihn herum und plötzlich geschieht etwas, Leben kommt in den Paulus hinein. Und sie gehen zurück in die Stadt, übernachten dort und am nächsten Tag ziehen sie weiter. Und zwar, wohin? Nach Derbe. Ich meine, der Paulus ist gesteinigt worden. 115 Kilometer. Das ist auch nicht ohne.
Er ist nicht 115 Kilometer gesteinigt worden.
Aber ich denke mal, der Paulus, ich meine, ich denke, Gott muss ein vollkommenes Werk getan haben. Ich meine, wenn man gesteinigt wird, ich meine, du hast Beulen, da hast Narben, da hast Wunden, da bist offen, da bist blau, da bist. Ich weiß nicht, wie man nach einer Steinigung ausschaut. Aber ich meine, ich denke mal, er muss ja vollkommen wiederhergestellt gewesen sein. Ich glaube nicht, dass man sonst 115 Kilometer zu Fuß gehen kann. Aber Gott ist so ein gewaltiger Gott. Er stellt sich zu seinen Botschaftern. Er stellt sich zu seinen Männern und Frauen Gottes, die bereit sind, Dinge auf sich zu nehmen. Und das heißt es auch, wenn wir sagen, wir wollen unser Leben Gott dir hingeben. Wenn wir uns bekehren und wir sagen, wir wollen Jesus, dich höher achten als uns selber. Wir wollen einfach unser Leben nach deinem Willen ausrichten. Und das schlussendlich bringt Zeichen und Wunder hervor. Und der zweite Teil, das war jetzt der erste Teil von Apostelgeschichte 14, der zweite Teil, der hat mich so angesprochen, weil nicht, dass sie nur von Ort zu Ort gegangen sind, von diesen Städten weg, wo sie verfolgt worden waren. Nein, sie gehen wieder zurück in dieselben Städte, da wo sie von Derbe 115 Kilometer zurück nach Lystra, 35 nach Ikonien, 115 oder 140 nach Antioch. Die gehen alles wieder zurück in diese Städte, die sie, wo Menschen sind, die ihnen gesagt haben, hey, wir bringen euch um. Und das hat sie nicht beeindruckt. Das hat sie ihr Herz nicht bewegt. Was sie bewegt hat, waren zwei Dinge. Und jetzt lesen wir die Apostelgeschichte, dann könnt ihr es selber erkennen, was ihr Herz war. Und wir lesen jetzt Apostelgeschichte 14, ab Vers 21. Und ich lese es einfach selber euch vor. Passt? Wollt ihr mal eine andere Stimme hören? Okay, also, sie waren in Derbe. Nachdem sie die Botschaft in Derbe verkündet und viele Menschen zu Jüngern gemacht hatten, kehrten Paulus und Barnabas wieder nach Lystra, Ikonien und Antiochia in Pisidien zurück. Sie stärkten und ermutigten die Gläubigen, am Glauben festzuhalten und erklärten ihnen noch einmal, dass wir alle durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes kommen müssen. In jeder Gemeinde beriefen sie Älteste, sie fasteten und beteten und befahlen sie der Fürsorge des Herrn, an den sie nun gläubig geworden waren, an. Danach reisten sie durch Pisidien. Das war schon. Zwei Dinge hatten sie am Herzen, drum sind sie wieder zurückgegangen in diese Städte. Nämlich diese Gruppe von Leuten, die dort waren, die gläubig geworden waren, die Babychristen waren, die neu bekehrt waren, die begeistert waren von Jesus, die wollten sie, was? Stärken, ermutigen. Das war ihnen so wichtig. Wie wichtig ist es dir, deine Geschwister zu ermutigen? Und wir werden nicht bedroht. Der Barnabas, in Apostelgeschichte 4 lesen wir über den Barnabas, da kommt er in der Apostelgeschichte das erste Mal vor. Da steht, Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, was übersetzt heißt, Sohn des Trostes, ein Levit, ein Zyperer von Geburt, der einen Acker besaß, verkaufte ihn, brachte das Geld und legte es zu den Füßen der Apostel nieder. Er war schon von Anfang an ein radikaler Typ, ein radikaler Nachfolger. Er hat seinen Acker verkauft, den Aposteln das Geld vor die Füße gelegt. Das ist radikal. Aber, was noch radikaler war, er war ein Ermutiger. Er hat eigentlich Josef geheißen. Barnabas war ja nur sein Spitzname. Aber woher hat er diesen Spitznamen bekommen? Aber warum? Weil er war dieser Tröster, Ermutiger, dieser, der aufbaut, der ermutigt, der an der Hand nimmt, der an dich glaubt. Das ist der das getan hat. Und er sagt sogar, er ist der Sohn des Trostes, der Sohn der Ermutigung. Ja, wenn er der Sohn ist, wer ist denn der Vater? Der David hat da schon mal drüber gepredigt. Stimmt das, gell? Der himmlische Vater ist unser Oberermutiger. Das ist der, der überhaupt nur ermutigen kann. Er kann uns nicht hinunterziehen. Das lassen wir manchmal zu. Gott ist der, der uns immer ermutigt, der immer uns zuspricht, der immer für uns ist, der immer da ist für uns und uns Gutes, Schönes, Wunderbares, Auferbauendes mitteilt. Und er sagt, er ist der Sohn dieses Ermutigers. Sind wir Söhne und Töchter dieses Ermutigers? Und wisst ihr, in diesem Wort Ermutigung, das habe ich auch von David abgeschaut, da steht dieses Wort Mut. Und dieser Mut, den brauchst du. Weil wann brauchen wir sowieso unbedingt Ermutigung? Wenn wir uns nicht freuen. Nicht dann, wenn alles ganz easy und super läuft. Dann sind wir eh schon voller Freude und Ermutigung. Ermutigung hat mit Mut zu tun. Weil wir in einer Not sind, weil wir in Bedrängnis sind. Und das hat der Barnabas diesen Gläubigen zugesprochen. Hey, in aller Bedrängnis, Gott hat einen guten Plan für dich. Hey, mit Barnabas ist man gern zusammen gewesen, glaube ich. Ich glaube, den Barnabas hätte ich gern mögen. Ich glaube, da wäre einer, wo ich gern hingegangen wäre. Jeden Tag, damit die aufgebaut wird. Wenn von dem weggegangen bist, warst du voller Glaube, voller Mut. Nichts kann dir irgendwie dagegen kommen. Da steht alles in dir auf. Und das brauchen wir. Wir haben schon einen, der eh immer alles niederreißt. Ich meine, in der Bibel steht, dass die, da steht auch eben von diesem Reich Gottes, oder? Dass das Reich Gottes durch Bedrängnis kommen wir oft da hinein. Und manchmal leiden wir wirklich Bedrängnis. Als Kinder Gottes. Unglaublich. Unglaublich, dass uns das passiert. Aber Gott verwendet das, um uns einfach mehr hineinzunehmen in seinen Willen. Weil was ist dieses Reich der Welt kontrovers zu diesem Reich, Königreich Gottes? Dieses Reich der Welt ist doch, wo wir so lange, so tief und so innig da drinnen gelebt haben, wo unser Wille wichtig ist, das so wichtig ist, dass es uns gut geht. Und das ist dieses Reich der Welt. Ich. Aber was ist dieses Königreich Gottes? Dieses Reich Gottes, wo Gott sogar selber sagt, die Gewalttätigen werden das an sich reißen. Dieses Reich Gottes, wo wir sagen, hey, wir widerstehen diesem Geist der Welt. Wir widerstehen dem, wo es alles nur um mich geht. Und wir wollen das Reich Gottes in uns haben, dass es in uns lebt und aus uns herausfließt. Mit Gewalt breitet es sich aus, wenn wir gewalttätig sind in der Nachfolge Jesu Christi. Dass wir uns nicht einlassen auf Kompromisse. Dass wir den geraden Weg mit unserem Herrn gehen. Nicht aus eigener Kraft, aber mit unserem Herrn gemeinsam. Mit Jesus, mit diesem Heiligen Geist, der uns dazu befähigt, in diesem Reich, diesem Reich der Welt einfach abzuschließen. Und in diesem Reich Gottes zu leben, das uns erfüllt und das wahrhaftig Freude und Friede herausschenkt. Denn das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Das kann uns die Welt, das Reich der Welt nie geben. So wollen wir uns dem hingeben. Und das erlangen wir, indem wir ermutiger sind. Wir ermutigen einander. Tun wir das. Das bringt Veränderung. Und das Zweite, damit komme ich dann zum Schluss. Das Zweite, was sie noch am Herzen gehabt haben. Muss ich schauen, ob ich was vergessen habe. Das Zweite, was sie noch am Herzen gehabt haben, und das ist in Vers, haben wir gerade gelesen, In jeder Gemeinde beriefen sie die Ältesten. Barnabas und Paulus war so wichtig, dass es Leitung gab in der Gemeinde. Die haben nicht jemand geschickt und haben gesagt, sag ihnen, sie sollen irgendjemand aus ihrer Mitte, einfach soll halt irgendjemand das machen. Sondern Paulus und Barnabas war das so wichtig, dass sie gesagt haben, wir müssen zurück, wir müssen diese Ordnungen Gottes in diese Versammlungen bringen. Wo sich Gläubige versammeln, braucht es jemanden, den Gott berufen hat, auch zu leiten und zu führen. Weil durch Leiterschaft kann eine Gemeinde auch wachsen, können Menschen wachsen durch das Wort, durch das Dienen, durch das Zusammenhalten, durch Leiterschaft. Und darum war es Paulus und Barnabas so wichtig, auch Leiterschaft einzusetzen und diese Gemeinden in Jesus anzuvertrauen. Da steht, dass sie beteten und fasteten und die Gemeinden dem Herrn anvertrauten. Ich meine, sie mussten sie völlig abgeben und Gott völlig übergeben und ihm vertrauen, dass er das Werk, das er begonnen hat, auch vollendet in diesen Gemeinden. Und so waren der Paulus und der Barnabas völlig abhängig von Gott und sie haben diese Gemeinden Gott übergeben. Aber auch diese Leiterschaft. Und wisst ihr, Leiterschaft heißt nicht, dass die immer über allem stehen und immer alles genau wissen, was zu tun ist, sondern Leiter brauchen Gebet. Und auch wir brauchen Gebet. Wir brauchen auch eure Unterstützung im Gebet, dass wir wissen, wo, wann, was dran ist für die Gemeinde, wie wir mit Situationen umgehen. Auch Paulus und Barnabas haben das gebraucht. Aber sie sind zurückgegangen, um als Leiter einzusetzen. Damit sie diese Leiter auch gestärkt waren und wissen, sie sind von Barnabas und Paulus unterstützt und die stehen hinter ihnen. Ich kann euch ermutigen, wenn du für Leiter beten möchtest, Paulus hat immer wieder für diese Leiter auch gebetet und für diese Gemeinden. Und ich sage euch einen guten Tipp, wie ihr uns im Gebet unterstützen dürft. Und zwar dürft ihr in Kolosser 1, 9 bis 14, dürft ihr dieses Gebet des Paulus über uns, über die Gemeinde und über euch selber beten. Ich möchte euch echt herausrufen und sagen, beten wir gemeinsam dieses Gebet. Das ist so kraftvoll. Und der Paulus hat dieses Gebet auch, Paulus hat auch in vielen Briefen Gebete drinnen, Gebete für die Gemeinden, Gebete für Leiter. Und wir brauchen diese Gebete und das ist eine gewaltig super Anleitung, wie wir vollständig alles drinnen haben in den Gebeten. Und so ermutige ich dich, such dir das heraus und bete das täglich für dich, die Gemeinde, die Leiterschaft. Kolosser 1, 9 bis 14. Bist du ein Ermutiger? Bist du ein Sohn, eine Tochter des Ermutigers? Lassen wir nicht zu, dass wir entmutigen. Und strecken wir uns aus, einander zu ermutigen. Wie viel kann das bewegen, wenn wir einander stärken und aufbauen? Und einander ermutigen, dran zu bleiben, nicht aufzugeben. Weil manchmal ist es schwer. Wir haben vielleicht nicht diese Verfolgung, die Paulus und Barnabas da erlebt haben. Wir haben andere Verfolgungen, die uns belasten. Andere Bedrängnisse. Andere Schwierigkeiten. Ich glaube, es gibt kaum jemanden, der nicht irgendwas hat, wo er Ermutigung braucht. Sind wir uns einig? Ist jemand da, der keine Ermutigung braucht? So lasst uns einander ermutigen. Und ich möchte, dass wir jetzt vielleicht können wir ein bisschen einfach still. Einfach wir in unseren Gedanken in unserem Herzen, wenn wir die Augen schließen. Und einfach auch vielleicht da, wo dich der Heilige, da, wo der Heilige Geist auch zu dir spricht. Und weil der Gott selber möchte dich aufbauen. Gott selber will dich ermutigen, dich stärken, dir Hoffnung und zusprechen. So komm jetzt vor Gott und bring alles vor Gott. Und vielleicht musst du auch Buße tun, wo du vielleicht nicht ermutigt, sondern selber mehr entmutigt warst. Weil nur da, wo du selber ermutigt worden bist, wo du selber ermutigt bist, kannst du Ermutigung weitergeben. Und es ist oft unsere Verantwortung, auch uns beim Vater ermutigen zu lassen. Unsere Ermutigung beim Vater zu holen, uns Zusprache beim Vater zu holen. Und so schließ deine Augen und sag: Vater, Papa, ich brauche deine Ermutigung. Ich brauche deinen Glauben, ich brauche deine Hoffnung. Ich brauche dich. Und so, Vater, ich bete jetzt für jeden Einzelnen. Schenk du neue Hoffnung, schenke du neuen Mut. Schenke neue Glaube. Schenk uns neu deine Worte, die wir hören dürfen von Liebe, Annahme. Stärke du uns innerlich, Herr. Bring du deine Ermutigung, Papa. Du bist voll von guten Worten und Ermutigung für uns. Loslassen, damit du neu diese Ermutigung von Gott empfangen kannst, wo du sagst, dein Herz ist schon so voller Hoffnungslosigkeit und Zweifel. Dann komm auch noch vorne. Wir beten für dich, dass du wieder neu diese ermutigenden Worte von Gott empfangen kannst und du aufgebaut und gestärkt wirst, selber ein Ermutiger zu sein. Vielleicht brauchst du auch Gebet, wo du sagst, hey, ich will eine Ermutigerin, ich will ein Ermutiger sein. Dann komm nach vorne, beten wir gemeinsam, dass Gott dir einfach die richtigen Worte gibt, dass Gott dich neu befähigt und dir den Glauben dafür gibt. So komm nach vorne und wir beten gern für dich. Und lasst uns neu glauben, sodass, wenn Jesus in deine Augen schaut, er Glaube sieht. Und er begeistert dich, er ist immer begeistert über dich. Aber er will dich aufbauen, ermutigen, damit du voller Glaube vorwärts gehen kannst. Amen. Vater, so spreche ich deinen Segen aus. Deinen Segen, so wie der Paulus auch Segen gesprochen hat und gesagt hat, ich segne euch mit der Liebe des Vaters. Mit der Gemeinschaft des Heiligen Geistes und mit der Kraft Jesu Christi nach vorne zu gehen. So sei gesegnet in deinem Alltag, sei gesegnet in jedem Tag, in deiner Familie, mit deinen Freunden, mit all deinen Beziehungen an deinem Arbeitsplatz. So sei gesegnet durch unseren Herrn Jesus Christus.